Hallo, ich möchte dich ganz herzlich begrüßen zum Podcast der Freien Christengemeinde Bad Dürkheim. Mit diesem kostenlosen Podcast möchten wir dich in deinem Leben und Alltag ermutigen und für den Glauben an Gott begeistern. Sollte dich der Podcast ermutigt haben, dann gib uns kurz Feedback. Solltest du unsere Arbeit unterstützen wollen, findest du auf unserer Internetseite www.fcgbaddürkheim.de alle nötigen Informationen. Du kannst uns auch gerne jeden Sonntag um 10.30 Uhr live in Bad Dürkheim besuchen. Und vergiss nicht, Gott hat immer einen Plan. Und das Beste kommt erst noch.
Ich möchte es einfach kurz beten. Jesus, danke dafür, dass du ein Gott bist, der Zeit geschaffen hat, der auch Pausen geschaffen hat, der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang geschaffen hat. Ein Gott des Rastens und des Ruhens. Und der Arbeit, aber auch des Zur-Ruhe-Kommens bei dir und mit dir. Danke, dass du kein Gott bist, der uns ausnutzt oder der uns nur irgendwie antreibt, sondern dass du ein Gott bist, der auch Gemeinschaft mit uns haben will und uns auch Ruhe und Wiederherstellung schenkt, dass du der Gott des Shaloms, des Friedens bist. Und hilf uns Menschen, da wo wir gerade stehen, da wo wir uns gerade befinden, Herr, wieder in ein gesundes Maß zu kommen, Herr. Begegne du uns mit deiner Liebe, mit deiner Gnade. Darum bitte ich dich. Amen. Ich habe das Thema überschrieben mit Entschleunige dein Leben, Verschnaufpause. Eigentlich versuche ich diese Predigt jedes Jahr so am Anfang zu halten, so oder so ähnlich, weil ich merke, dass das eine Wahrheit ist, die einfach man sich jedes Jahr wieder selber erzählen muss, sie wieder hören muss. Wir nehmen als Menschen uns zu wenig Zeit für uns, für Beziehung, für Gott. Warum? Weil wir oft Angst haben, etwas zu verpassen. Weil wir vielleicht Angst haben, nicht genug zu leisten, nicht genug abgesichert zu sein. Wir wollen einerseits alles selber im Griff haben, andererseits fällt es uns schwer, mal zufrieden und dankbar zu sein. Ich habe euch etwas mitgebracht. Wer weiß, was das ist? Die Frauen gucken schon ganz genau, was für eine Creme das ist. Ich bin ja schon zufrieden, wenn Leute erkennen, dass es eine Tube ist. Ja, das ist eine Tube, die ganz schön ausgequetscht ist. Und der eine könnte sagen, die ist leer. Ich brauche eine neue. Und der andere würde sagen, nee, ich kann da noch wirklich richtig viel rausholen. Ne? Und dann noch mehr rausholen und noch mehr. Und Gott, da geht noch fünfmal Zähneputzen mit. Ja. Und so ist es, denke ich mal, auch in unserem Alltag, dass manchmal diese Zahntube, wir versuchen, die einen würden sagen, ich brauche jetzt eine neue oder ich lasse das jetzt liegen, vielleicht für die anderen. Und der andere würde sagen, nee, ich hole da das Maximum raus und falz das noch und drehe das noch. Und so gehen wir manchmal auch mit uns, mit anderen Menschen um, dass wir versuchen, alles rauszuholen aus der Zeit, aus den Ressourcen, aus dem Geld, aus dem Wochenende. Manche haben nach der Woche so ein volles Wochenende und sagen, ich habe so viele gute Aktivitäten fürs Wochenende geplant, weil da muss ich alles rausholen, was mir Spaß macht und was schön ist und alles, was mir so die Woche rüber gefehlt hat. Ja? Oder manche denken schon an Montag und machen sich eine lange Liste, damit sie das meiste rausholen, damit sie ja nicht faul rumliegen und damit sie am Ende des Montags sagen, ich habe effizient und effektiv gearbeitet und bin ein Schaffer, ja. Oder vielleicht sagst du, ich habe jetzt demnächst mit einem Freund ein Treffen und da habe ich schon all die guten Dinge geplant, was wir alles machen, damit wir das meiste rausholen aus diesem Treffen. Gell? So dieses alles rausquetschen. Oder vielleicht sagst du, hey Gott, ich komme heute in den Gottesdienst, ich gebe dir 2 Stunden Zeit, um mir zu begegnen, mich zu trösten, mich zu lieben, mir zu vergeben, mich zu erneuern, mich zu segnen, um mich wieder fröhlich zu machen. Gott, du hast 2 Stunden Zeit, beeil dich. Ja? Bring's. Oder auch zu uns, jetzt ist der Gottesdienst da, jetzt hat er angefangen, jetzt muss ich alles für mich rausholen. Ich muss bei der Sache sein, konzentriert, den Alltag vergessen. Wir wollen so viel reinstopfen, wir wollen so viel rausholen, wir haben so hohe Ansprüche. Vielleicht denken wir an den Chef am Montag, der so tickt und er sagt, hey, jetzt bist du da, jetzt zahle ich dich 8 Stunden, jetzt will ich auch die Leistung sehen. Und zwar auch die letzten 2 Stunden vom Arbeitstag oder die letzten 2 Minuten. Ich will die Tube bei dir auspressen, sonst brauche ich dich ja nicht. Sonst bist du für mich kein Gewinn. Wenn wir unser Leben mit einer Zahntube vergleichen, dann versuchen wir, die Tube bis zum letzten Gramm auszupressen und nichts zurückzulassen. Wir kratzen den Joghurtbecher bis zum Ende aus, damit nichts zurückbleibt. Wer von euch ist so ein Auskratzer bis zum letzten Gramm, ja? Wer hat da noch Speziallöffel fürs Marmeladenglas, ja? Und dann nochmal, ja? Und ja, nichts. Da könnte man ja nochmal ein halbes Brot mit schmieren, gell? Ne? So, so. Maximal nutzen. Ja, so sind wir. Unsere Woche, wir stopfen sie voll. Wir wollen effektiv und effizient sein. Unser Konto, wir wollen das Maximum für unser Geld rausholen. Wie viel Zeit verbringen wir im Internet, um Angebote zu vergleichen, um das besten Deal zu bekommen, das Größte für unser Geld. Unsere Gesundheit, tja, der geht's eigentlich gar nicht so wie der Zahntube. Ja, unsere Gesundheit ist nicht dazu gemacht, dass wir das alles rauspressen aus ihr, dass wir ihr quasi die letzte Energie entziehen. Unsere Gesundheit tickt ja ein bisschen anders. Wir stellen fest, in unserer Zeit, unsere Stresslevels, die sind dauerhaft hoch. Man hat mittlerweile festgestellt in Westeuropa, dass Frauen kürzer leben werden als Männer. Es war eine Zeit lang, hat man gesagt, ne, die Frauen überleben die Männer. Das kommt aber noch von der Arbeitsteilung her ein bisschen. Mittlerweile ist man so weit, dass man sagt, dass die moderne Frau so einen hohen Anspruch an sich hat, sprich, sie soll eine super Mutter sein, in einer festen Beziehung sein und dann soll sie am besten noch Karriere nachgehen und arbeiten. Und man stellt fest, dass man Frauen immer mehr den Raum raubt, damit sie Stress überhaupt abbaut. Man merkt, dass man die Frauen untersucht und hat festgestellt, bestimmtes Hormon, was einer Frau hilft, runterzukommen und sich zu entspannen, wird kaum noch ausgeschüttet. Also die Möglichkeiten für eine Frau, wirklich sich zu entspannen, irgendwie zu Hause, ist dann teilweise auch kein Entspannungsort mehr. Und irgendwie wirkt das alles dahin, dass die Ruhezeiten fehlen. Viele Menschen sagen zu mir, ich kann nicht zum Gottesdienst kommen, weil ich habe nicht die Ruhe dafür. Dann sage ich, darf ich die Frage zurückstellen? Bist du noch ganz bei Sinn? Also wenn du dein Leben so lebst, dass du sagst, ich habe nicht mehr die Kraft und nicht mehr die Gesundheit, um an einem Sonntag als Beispiel in einen Gottesdienst zu gehen, darf ich dann die Frage zurückstellen, geht das so dauerhaft? Ist das so gut? Und ich kriege dann immer Angst, wenn es Leute sind, die zum Beispiel noch nicht so viele Verpflichtungen haben. Ja, Leute, die vielleicht noch keine Kinder haben, Leute, die vielleicht noch keine Familie haben, die dann sagen, boah, ich bin mit meinem Job am Anfang und so weiter schon so voll und schon so am Maximum, dass ich das schon nicht oft, dass ich gar nicht mehr sonntags fähig bin oder was mitbekomme von vielleicht einem Gottesdienst oder Begegnung mit Freunden. Ich brauche vielleicht den ganzen Tag oder einen halben Tag zum Ausschlafen, um wieder Montag leisten zu können. Darf man dann zurückfragen, bist du noch ganz gesund? Also ist das gut, was du machst und ist das auf Dauer eine gute Sache und wirst du das durchhalten können oder ist da irgendetwas echt schwierig und hey, das ist ein Thema, mit dem bin ich genauso herausgefordert und da bin ich genauso dran. Deswegen tue ich mir das jedes Jahr vor Augen führen und mich jedes Jahr damit beschäftigen und zu überlegen, wie muss ich die Weichen neu stellen. Stress in unserem Körper, hat man früher gesagt, okay, der Sonntag ist sozusagen die Zeit. Im Alten Testament hat Gott gesagt, hey, vielleicht war Gott auch gestresst von der Schöpfung, ja? Und sagte, boah, ich brauche jetzt einen Tag nicht kreativ sein. Ich brauche jetzt einen Tag nichts erschaffen. Ich brauche jetzt einen Tag nicht die geografischen Probleme auf der Erde lösen und alles zusammensetzen und die ganzen Tiere entwerfen und so. Ich brauche jetzt mal einen Tag Pause in meinem kreativen Sein und da ruhe ich. Und den Menschen, den ich geschaffen habe, der zu meinem Ebenbild geschaffen ist, dem empfehle ich dasselbe. So konzipiere ich den Menschen, dass er das braucht. Nicht, dass er umfällt den Sonntag und ganz ausschlafen muss, um wieder zu funktionieren, sondern dass er ruht und sich auch freut an den Dingen. Frage ist, freuen wir uns, wenn wir frei haben oder holen wir nur den Schlaf nach oder ähnliches? Genießen wir, versteht ihr, ne? Viele sagen, ich genieße den Urlaub nicht, weil da bin ich krank, weil während der Arbeitszeit darf ich das ja nicht. Da darf ich zurückfragen, ist das eine gesunde Sache? Also ist das so vom Hersteller gedacht? Ich frage mich, fehlt uns vielleicht das Gottvertrauen? Wo kommt jetzt Gott da rein ins Spiel? Ja? Fehlt uns vielleicht das Gottvertrauen, dass es einen Gott im Himmel gibt, der eine neue Tube hat, der ganz viele neue Tuben hat? Schauen wir vielleicht zu arg auf uns selbst und sagen, Gott, ich schaffe das jetzt nicht, zum Beispiel am Montag, den ganzen Ansprüchen gerecht zu werden. Ja, das schaffst du nicht. Gott will ja auch nicht, dass du immer alles selber schaffst. Sonst brauchst du ihn ja nicht. Gott bringt uns, glaube ich, auch bewusst in Situationen, wo die so herausfordernd sind, dass wir ihn brauchen. Tatsächlich, glaube ich. Er hat uns nicht zu einem glücklichen Leben ohne Gott geschaffen, wo wir selbst ausreichend sind, selbstgenügend sind und vollkommen sind und Gott kann ja froh sein, dass wir ihn auch noch anrufen. Sondern ich glaube, er hat uns dazu geschaffen, dass wir abhängig von ihm sind und sagen, Gott, wenn du mir nicht hilfst, wenn du mir nicht eine neue Tube gibst, wenn du mir nicht neue Kraft gibst, wenn du mir nicht neue Gesundheit gibst, wenn du mir nicht neuen Segen gibst, dann schaffe ich das nicht. Gott, ich lege dir meine Kreuzschmerzen, Gott, ich gebe dir dieses und jenes, meine Mängel, meine Überforderung. Ich lege dir das alles hin, Gott, und du bist mein Herr, und du bist mein Versorger. Gott, ich lege dir meine Finanzen hin. Gott, alles, was ich habe, das scheint für mich menschlich nicht machbar, aber ich lege dir das hin und sage, Gott, mach du das Unmögliche möglich. Gott vertrauen. Ein Gott, der alles kann, der dem alles möglich ist. Ein Gott, der seine Kinder beschenkt. Könnte man sagen, sprich mir nach, ja? Ein Gott, der seine Kinder beschenkt. Nicht, der seine Kinder bezahlt, sondern beschenkt. Das ist ein Unterschied. Ein Gott, der seine Kinder beschenkt. Niemand hat Zeit für eine Verschnaufpause, aber sie wäre so nötig. Verschnaufpausen könnten deinen Zeitplan ruinieren, aber dein Leben verändern oder retten. Man hat mal so eine Studie gemacht, man hat Studenten von einem Teil, von einem Universitätsgebäude zum nächsten geschickt, das sogenannte Samariter-Experiment. Man hat sie von einem Punkt zum anderen geschenkt und man hat ihnen unterschiedliche Zeiten gesagt, wann sie ankommen sollen. Die erste Gruppe, die war schon von vornherein verspätet. Die zweite, wenn sie sich beeilt haben, sind sie gut angekommen und die dritte Gruppe, die hat eigentlich genug Zeit, um den Weg zu schaffen. Und dann hat man auf dem Weg Menschen platziert, die Not hatten. Der Verwundete, ja, auf dem Straßenrand sozusagen. Was meint ihr, was passiert ist? Und dann hat man sie danach befragt, die drei verschiedenen Gruppen, ob sie diese Leute gesehen haben. Die viel zu wenig Zeit haben alle behauptet, wir haben die gar nicht gesehen. Die sind so durchgerauscht, wir können ja nur bestimmte Dinge wahrnehmen, ne? Und Angst, die filtert uns ja auch unseren Kopf, ne? Wenn wir im Angstzeitdruck sind, dann wollen wir nicht zu spät sein, ja? Oder irgendwie die Aufgabe erfüllen. Und so viele Dinge nehmen wir nicht wahr. Übersehen wir. Wir rauschen einfach durch und sind froh, mit hechzender Zunge, raushängender Zunge, das irgendwie geschafft zu haben. Und die zweite Gruppe sagte, ja, ich habe die Not gesehen, aber ich habe es einfach gelassen. Das hat nichts in mir bewegt, weil ich hatte ja selber Not, ne? Und die dritte Gruppe sagte, ja, ich habe dann die Not gesehen und dann habe ich mich entschieden, ob ich was mache oder nicht, ob ich reagiere oder nicht. Und in der Gesamtschau unseres Lebens, ja, ich denke mir immer, was ist, wenn ich 70 bin? Wenn ich 70 bin, werde ich dann mit Leuten mich darüber unterhalten, wie war das Verhältnis zu meiner Frau? Wie sprechen heute meine Kinder über mich? Habe ich als Mann sogar einen Freund? Viele Männer sagen mir, ich habe keinen Freund. Ich war fleißig, ich war produktiv, ich habe was aufgebaut, ich habe versorgt, aber ich habe keinen Freund. Sowas habe ich nicht, kenne ich nicht, existiert nicht in meinem Leben. Und leiden daran. Und dann ist halt die Frage, wenn man im hohen Alter zurückschaut, wo habe ich dann investiert und was ist aus diesen Investitionen geworden? Und ich bin da etwas kritisch und sage, gerade bei der Arbeit sind wir ziemlich gut ersetzbar. Also egal, welche Position du hast. Man wundert sich, wenn man weg ist von der Position, die von immer jemand anders und der ist hübscher, schneller und fähiger. Ja? Also vielleicht noch billiger, weil er jünger ist. Ja? Also, und es gibt bestimmte Positionen, gerade in der Familie und in der Ehe und in den Beziehungen und in der Nachbarschaft und in der Verwandtschaft. Da sind wir halt der, die wir sind. Wir sind da eingebettet. Der hat uns Gott auch reingestellt. Und das ist so wertvoll. Und auch die Beziehung zu Gott, wo Gott sagt, hey, du bist mein Kind, ich habe auf dich gewartet, ja. Ich habe ständig auf dich gewartet, ja, wo warst du? Wo hast du die Beziehung mit mir gepflegt, aufgebaut? Ja, es waren dir so viele Dinge wichtiger. Ich will damit sagen, Gott sehnt sich nach dir, Menschen sehnen sich nach dir und es ist so wertvoll, darauf zu antworten und vielleicht auch Gott zu vertrauen, dass er dass es trotzdem reicht, dass Gott uns trotzdem versorgt, dass wir trotzdem am Ende des Monats überleben, dass wir trotzdem am Ende des Monats in unserem Haus wohnen bleiben können. Eine riesen Herausforderung. Ich würde mich da gerne so eine Diskussionsrunde darüber haben und nicht nur mit so einem gesenkten Kopf aus dem Gottesdienst gehen. Das ist überhaupt nicht mein Ziel, ja, sondern wirklich zu überlegen, wie können wir das wirklich schaffen, ja, in der Situation als Single, als Verheirateter, mit oder ohne Kinder, als Großeltern, als Witwe, in all diesen Zusammensetzungen. Wie schaffen wir das? Wie sieht es konkret aus? Verschnaufpausen zu machen. Verschnaufpausen, in denen wir beten, in denen wir reflektieren, in denen wir neue Impulse aufnehmen und sie dann als Familie, als Ehe besprechen und reflektieren. Ist das, was ich tue und wie ich es tue, gut und was könnte ich verändern? Ich habe das als Kind immer genossen, dass wir als Familie in den Gottesdienst gegangen sind und mittags am Sonntag ging es um die Predigt. Und da durfte ich als 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-jähriger Knirps mitreden, was das mit mir zu tun hat. Und dann durfte die Mutter erzählen, was das mit ihr zu tun hat und der Vater, was es mit ihm zu tun hat. Und wir haben darüber geredet, vielleicht haben wir auch mal was gebetet. Ja. Wir haben das irgendwie gemeinsam reflektiert. Dieses Reflektieren, merke ich, das ist gar nicht so selbstverständlich, dass man das als Familie über irgendetwas macht. Worüber will man denn reflektieren? Über die Nachrichten? Also das ist nicht immer erheiternd, ja. Klimawandel kann man abhandeln und so, ja, und globale Erwärmung, aber so Dinge des Lebens und des Herzens, ich finde, da gibt es so viel mehr, was Gott uns mitgeben möchte. Nutzt das. Ich will ein paar Bibelstellen nehmen und es überrascht mich, was ich da lese. Gott sagt nämlich, dass er uns segnen will und wenn wir seinen Segen nicht suchen, dann ist eigentlich der Fluch, was eigentlich die Abwesenheit vom Segen ist, sowieso da. In Jeremia 17,5 lesen wir, so spricht der Herr, verflucht sei, wer sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt. Der ist wie ein kümmerlicher Wacholderstrauch in der Wüste, der versucht, auf salzigen, unfruchtbaren Boden zu wachsen. Er wird nicht viel Glück haben. Aber Segen soll über dem kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Hammerbild. Gott sagt, hey, es ist Trockenheit. Draußen ist alles schwierig, aber du hast tiefe Wurzeln und deswegen bist du grün und trägst Frucht. Hammer, oder? Nicht so wie der Aktienkurs, der ständig hoch und runter sagt. Umstände sind gerade schwierig, aber das kann ja gerade egal sein, weil du bist quasi autark. Ja? Du bist bei Gott verwurzelt, kriegst dein Wasser von Gott, bist von ihm versorgt und selbst in trockenen Zeiten überstehst du. Und heulst nicht und sagst, oh, alles schlimm und wo ist Gott und so weiter. Ja, Gott ist immer da, wo er war. Es kommt also nicht darauf an, was wir machen, sondern wo wir gepflanzt sind. Und wer sagt uns schon auf der Arbeit, na, wo sind Sie heute gepflanzt? Sind Sie tief? Ja? Das ist eigentlich nachhaltig, tiefe Wurzeln zu haben. Das ist nachhaltig. Ich glaube, es macht uns stark, wenn wir in Beziehung zu Gott und Menschen investieren. Ich glaube, es macht uns stark, es macht uns gesund, es macht uns resilient, widerstandsfähig. All das hat sich Gott ausgedacht für mich und dich. Matthäus 6, 31. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Ein Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Euch soll es zuerst an Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazu gegeben. Okay, muss man überlegen, was heißt das genau? Erstens heißt es Gottes Reich, nicht unser Reich. Gott hat mich und dich nicht dazu aufgerufen, uns ein Imperium zu bauen, ein Reich. Nicht. Gott hat uns nicht dazu aufgerufen. Interessanterweise, die vielen Vorbilder in den Medien sind Menschen, die sich ein Reich aufbauen. Irgendwelche erfolgreichen Erfinder oder Investoren, Elon Musk oder Apple oder wie auch immer, Leute, die aus nichts etwas erschaffen. Interessanterweise mit 50, 60 sterben sie und dann ist das Imperium auch wieder zerschlagen und da kommt wieder der Nächste. Aber wir sind manchmal von diesen Leuten begeistert und bewundern sie. Gottes Reich, nicht unser Reich. Gottes Gerechtigkeit, nicht unsere Gerechtigkeit. Finde ich auch interessant. Ja, nicht meine Gerechtigkeit, nicht das, was ich für gerecht halte. Meine Tochter kommt oft und sagt, Papi, das ist ungerecht. Sage ich, ja, es ist aus deiner Sicht ungerecht. Aber ich schon als Papa habe eine andere Sicht darauf, was gerecht und ungerecht ist. Und ich glaube, Gott sieht es nochmal ein Stück anders. Nicht so sehr verbeißen, denn das ist ungerecht. Und was haben wir und was können wir mit anderen Leuten teilen? In 3. Mose, Vers 19, Vers 9, gibt es eine wunderschöne Sache, wenn man darauf achtet, was da beschrieben wird. Es ist ein landwirtschaftliches Bild, 3. Mose 19, Vers 9. Da wird ein Bauer beschrieben, der sein Feld erntet. Und ihr kennt das ja, ne? Die Maschine ist grob eingestellt, damit sie beim ersten Gang das meiste erwischt. Aber die erwischt nicht alles. Das heißt, nehmen wir mal das Bild von Trauben oder Getreide, nachdem die Maschine einmal durch ist, hat sie das meiste in der kürzesten Zeit mitgenommen, aber es ist ja noch was da. Man sieht ja bei uns manchmal auf den Feldern noch so die Karotten rumliegen und andere Dinge und man, oder so die Kartoffeln und da kommen irgendwelche Leute und holen sich die und dürfen sie teilweise sich auch holen, weil für die Maschine ist es ja zu teuer, nochmal hinzugehen und es nochmal nachzulesen. Ja? Und damals schreibt Gott, hat quasi verboten, den Menschen Nachlese zu machen. Er hat den Menschen verboten und gesagt, hey, das, was bei dir übrig bleibt, lass es den anderen Leuten. Wenn du ein erfolgreicher Bauer bist und du gehst einmal über deine Trauben drüber und es bleiben noch welche hängen, das ist der Anteil für die Armen und für die Witwen. No, also wieder das Bild von der Zahntube. Hey, lass mal was drin für andere. Finde ich spannendes Bild, wenn wir das versuchen, auf unser Leben zu übertragen, vielleicht auch auf unsere Zeit. Ich merke, wenn ich in meinem Kalender keine Zeit übrig habe und jemand, der Not hat, fragt mich, du kannst du mal, was ist die Standardantwort? Sag mal, was ist die Standardantwort in unserer Zeit? In 3 Wochen dann. Oder ich habe keine, du, das ist eine tolle Sache, ne? Aber ich habe keine Zeit. Oder wir schauen schon so an, wir rennen schon so schnell an jemanden vorbei, dass unser Gesicht schon sagt, ich habe keine Zeit. Ne? Manchmal laufen wir schon so, dass alle wissen, lass mich bloß in Ruhe, ich habe gerade was Wichtiges zu tun. Sogar als Pastor vom Gottesdienst, ja. So, sonst mal. Merken schon die Leute, oh, der will ja gar nicht angesprochen werden. Der ist gerade ganz fleißig beschäftigt. Das ist eine Gefahr. Das ist eine Riesengefahr. Man läuft da irgendwie an Leuten vorbei, die haben echt ein Anliegen, die wollen sich anvertrauen, wollen vielleicht ein Seelsorgergespräch, aber hey, ich muss da gerade noch einen Beamer einstellen oder irgendeinen Käse, ja. Man tut schon durch die Körpersprache symbolisieren, du, wie ist es bei den Kindern, ja. Kinder wollen... Im Kindergarten bei uns hängt so ein schönes Bild. Siehst du Vater, Mutter, Kind und Vater, Mutter sind auf dem Handy. Und da steht fett drunter, schauen Sie Ihr Kind mal wieder an. Genau. Verrückt, oder? Zeit. Ne? Mal, sind wir Menschen, wo bei uns in der Tube was drin ist und wir symbolisieren, du, ich habe eigentlich noch Zeit. Oder Geld oder was auch immer, dass wir sagen, hey, früher hat man ja überlegt, hat man den Zehnten gegeben von Finanzen in die Kirche und die Kirche hat sich wieder überlegt, wie setzen wir den Zehnten ein, wofür, um was Gutes zu tun. Ja? Oder Menschen haben sich ein extra Konto angelegt, ein Großzügigkeitskonto und haben gesagt, hey, wir überlegen mit diesem Teil, was noch in der Tube ist, was machen wir damit, damit es anderen besser geht und verwenden das bewusst nicht für uns. Wir drücken die Tube nicht bis zum Ende raus. Verrückt, ja. So zu denken, so zu leben. Und auch mit der Zeit, zum anderen zu sagen, du, ich habe Zeit für dich. Und nicht, ich habe ganz viel zu tun, aber ich nehme mir Zeit für dich. Das ist irgendwie auch schon so schuldbeladen. Ne? Du, ich habe ganz viel zu tun, aber wenn du wirklich ein Gespräch mit mir haben möchtest, nehme ich mir jetzt die Zeit. Also gib dem anderen schon wieder das Gefühl. So, Könntest du dir vorstellen, ein Leben zu leben, in dem du dir und deinen Lieben Verschnaufpausen gönnst, Dinge nicht tust, Dinge nicht kaufst, Probleme nicht selber in die Hand nimmst, weil du vertraust, dass Gott weiß, was du brauchst? Könntest du dir das vorstellen? Ich kann mir das recht schwer vorstellen. Ich bin gerne ein Macher und mir fällt es total schwer. In Krankheitszeiten, wo ich nicht mehr kann, da fällt es mir einfacher, ne? Wenn man so mit Magen-Darm liegt und so, auf einmal ist man da viel, viel näher als im Alltag, wo man machen und tun will. Aber die Frage ist, vertraue ich Gott mit meinem Leben, mit meiner Gesundheit, mit allem, was ich habe? Dass Gott sich alles ausgedacht hat und dass ich ihm vertrauen kann und dass er mein Versorger ist. Vertraue ich ihm, dass er meinen Einsatz multipliziert, finde ich auch total spannend, gerade in diesem ganzen Zusammenhang von Geben im Alten Testament. Da steht dann drin, gebt dem Herrn und er wird das x-fach multiplizieren. Das ist ja wie so eine Anlagestrategie, ja, wo Gott sagt, ein Teil, den verfrisst du nicht selber, sondern den gibst du und ich multipliziere ihn und du lerne zu vertrauen, dass das funktioniert. Finde ich voll spannend. Und manchmal gelingen mir solche Experimente, das zu sehen und auch mich zu freuen. Und dann vergesse ich es wieder. Und immer wieder erinnert mich Gott dann und es ist gut. Aber eigentlich würde ich das gerne ständig im Kopf haben, sagen, Gott, ich will auch mal aussehen, nicht nur für mich selber, sondern für andere und schauen, was daraus wird, was daraus wächst, wo du Segen schenkst. Wisst ihr, wenn wir alles für uns nehmen, dann fällt es Gott auch schwer, das zu segnen. Ein Bauer, wenn er eine Ernte erwartet, was muss er machen? Er muss von dem, was er geerntet hat, einen Teil zurückhalten und damit wieder säen kann. Ne? Wenn er alles verfuttert, dann kann er heulen, dass es nächstes Jahr keine Ernte gibt. Aber wenn er nicht gesät hat, dann wird er nichts ernten. Ist irgendwie so uns verloren gegangen, ne? Diese Denke. Matthäus 6,33. Trachtet zuerst nach dem anderen, nach etwas anderem, nach dem Reich Gottes. Und alles andere wird euch gegeben werden. Ja, wir haben Grenzen. Unsere Finanzen haben Grenzen, unsere Zeit hat Grenzen, unsere Fähigkeiten hat Grenzen, aber wir können versuchen, alles 100% auszuschöpfen oder Raum zu lassen. Platz, Zeit, Finanzen. Das ist ein riesiges Thema, ja. Jemand, der finanziell immer am Rande ist, der hat immer Stress. Wenn er mit Rand lebt, wenn er mit Reserven lebt, dann wirkt sich der Stress ganz anders, also dann entsteht der Stress so gesehen gar nicht erst. Ich möchte noch zwei Bibelstellen vorlesen und dann will ich euch ein bisschen herausfordern. Philipper 4, Vers 6 bis 7. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht, und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird euer Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und dann Psalm 37, Vers 5. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Bei beiden geht es um Vertrauen. Bei beiden geht es um sich nicht sorgen, ja, und bei beiden geht es darum, um Gott zu Gott zu beten. Und irgendwie heute Morgen, als ich aufgestanden bin, hatte ich einfach diesen Impuls und da versuche ich, solchen Dingen zu folgen, euch einfach zu ermutigen, dass wir gemeinsam aufstehen und dass wir so zu uns zusammenstellen. Wir kennen uns ja die meisten schon mindestens grob miteinander, dass wir aufstehen und dass wir uns mal zusammenstellen in Gruppen von 5 bis 6 Leute, weil in der Gruppe von 5 bis 6 Leuten, da ist ja niemand zu irgendetwas gezwungen, ist niemand gezwungen zu beten, ist niemand gezwungen etwas zu sagen, aber meistens traut sich irgendeiner von 5 oder 6 mal was zu beten, mal was zu sagen, für den anderen zu beten. Und ich habe für euch nur 2 Anweisungen. Wenn irgendeiner von euch sagt, ich würde mir Gebet wünschen, dann muss er einfach nur kurz in dieser Gruppe mal kurz die Hand heben. Ja? Soweit verständlich. Wir kommen in 5, 6er Gruppen zusammen, möglichst da, wo ihr irgendwie seid, dass es nicht zu weit laufen ist. Und wenn du sagst, hey, ich würde gerne Gebet empfangen, hebst du mal kurz deine Hand. Und die anderen, wenn sie für dich beten wollen, dann können sie einfach die Hand zu dir ausstrecken, können auch fragen, was es ist, musst du aber auch nicht, und sie beten für dich. Warum? Warum machen wir das? Weil ich einfach den Impuls heute bekommen habe, dass zwischen unseren menschlichen Möglichkeiten und zwischen Gottes Möglichkeiten ist, sage ich mal, das Wunder. Ja? Zwischen dem, was du kannst in deiner Situation. Vielleicht bist du in der Situation, da brauchst du ein Wunder von Gott, da brauchst du Hilfe von Gott. Und das finde ich viel besser, wenn du aus diesem Gottesdienst gehst und Gott dir geholfen hat, als dass du nur eine nette Predigt gehört hast, die du vielleicht wieder vergisst. Ich merke, was mein Leben oft verändert hat, ist, wenn Gott einfach eingegriffen hat, wenn Gott die Wirklichkeit verändert hat, wenn ich ein Wunder erlebt habe, eine Gebetserhörung, wenn andere, die mit mir gebetet haben, dann gehört haben, Gott hat Gebete erhört, das hat wiederum ihren Glauben bestärkt, dann waren sie wiederum mutiger zu beten und haben sie wiederum Dinge erlebt und Menschen, mit denen sie gebetet haben, war wie so ein Schneeball, ja. Und ich finde, Gott ist nicht nur zum Hören, sondern auch zum Erleben. Und deswegen, wie gesagt, wenn es dir total gerade vom Empfinden her schwierig ist, dann glaube ich, schaffst du es trotzdem, in so eine 5er-6er-Gruppe dabei zu stehen und still zu beten, oder? Ich glaube, das kann ja auch keiner überprüfen. Ja? Also aber wenn du sagst, hey, ich traue mich und ich sage, hey, du, ich würde gerne Gebet haben, da und dafür, das wäre toll, wenn dann einer aus eurer Gruppe dann dafür betet und vielleicht betet der Nächste. Und wir nehmen uns einfach mal so Zeit, 5 bis 10 Minuten. Wir haben diese ruhige Musik hinten, die könnt ihr einspielen auf einem ganz, ganz niedrigen Level von der Lautstärke. Und hab Erwartung an Gott, okay? Dass er größer ist, dass er stärker ist, dass er die Dinge kann, die du selber versucht hast zu bewegen, es aber nicht ging. Und vielleicht machst du eine Gebetsbegegnung mit Gott und die ermutigt dich selber, da weiterzumachen. Okay, dann ermutige ich euch, lass uns aufstehen und such mal in deiner Nähe eine Gruppe von 5, 6 Leuten.
Thank you.